Es wird jetzt viel die Parole benutzt, um Verständnis für Flüchtlinge zu haben, Verständnis für Fluchtursachen zu haben, dass sowas gesagt wird wie, wer Waffen sät, erntet Flüchtlinge. Was denkst du dazu?
Tatsächlich bekommen wir zum Beispiel sehr viele Anfragen gerade zu dem Thema Zusammenhang zwischen Rüstungsexporten und Fluchtursachen. Und ich finde das manchmal ein bisschen eng gedacht und auch ein bisschen gefährlich. Also eng gedacht zunächst mal insofern, dass es ein bisschen die Verantwortung wieder von der Regierung auf einzelne Unternehmen, die da eben ihre Wirtschaftsinteressen haben, verlagert und die Regierung genehmigt dann oder genehmigt nicht. Wir müssen auch daran denken, dass Deutschland auch knallhart Krieg führt, zum Beispiel in Afghanistan, jetzt aber auch in Mali, wo gerade mal unter 2% irgendeinen Schutz kriegen der Flüchtlinge aus Mali zum Beispiel. In Afghanistan sind es immerhin noch 30, 40%. Also die Fokussierung auf Rüstungsexporte droht zumindest ein bisschen zu kaschieren, dass wir es insgesamt mit einer aggressiven Außenpolitik zu tun haben, wo Rüstungsexporte auch nur eins von verschiedenen Mitteln sind, die gezielt und strategisch von der Regierung eingesetzt werden. Auf der anderen Seite befürchte ich ein bisschen, dass diese Fokussierung auf Rüstungsexporte als Fluchtursache eben auch dazu führt, letzten Endes so eine Unterscheidung zu legitimieren oder zu untermauern zwischen Flüchtlingen, die jetzt gerade vor Kriegen, vor Bürgerkriegen fliehen, die vielleicht auch im internationalen oder in der deutschen Aufmerksamkeit stehen, wie eben Syrien, schon wieder nachgelagert Afghanistan und die vielen anderen Fluchtursachen damit teilweise auch delegitimiert werden. Also zumindest im herrschenden Diskurs ist es ja so, dass man im Moment sagt, Flüchtlinge aus Syrien, das ist ja zumindest total verständlich und da muss man auch helfen, aber die, die dann vom Kosovo zum Beispiel mitkommen oder so, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, das sei völlig illegitim und die hätten auch keine Bleiberechtsperspektive. Und ich glaube, dass das letzten Endes alles ein bisschen komplizierter ist. Ich biete den Leuten dann meistens an, stattdessen den Vortragsthema oder Titelthema Geopolitik in Migration ganz umfassend zu machen. Da kann man dann zum Beispiel auch darauf hinweisen, dass die Menschen, die jetzt zum Beispiel aus dem Kosovo kommen, bis vor 20 Jahren in einem Staat gewohnt haben mit Leuten aus Kroatien, Slowenien, die jetzt eben schon EU-Bürger sind und ganz problemlos Arbeitnehmerfreizügigkeit genießen, also einfach selber hier arbeiten können. Also dass die Grenzen, die jetzt bestimmen, wer kommt als Tourist, wer kommt als Arbeitsmigrant, wer kommt als Flüchtling, eben auch geopolitisch gezogen wurden. Und dann eröffnet sich da eine ganz andere Fragestellung. Wir haben zum Beispiel Rüstungsexporte auf die arabische Halbinsel, ganz stark nach Saudi-Arabien und Katar etc. Es werden Waffen geliefert in den Nordirak, die landen dann wieder beim IS und wir haben Flüchtlinge aus Syrien, das ist soweit richtig. Flüchtlinge aus Syrien haben eine Schutzquote, also dass zumindest ein Abschiebehindernis festgestellt wird oder dass die gar Asyl kriegen, im Moment von fast 90%. Warum ist die Schutzquote bei Menschen, die aus Afghanistan kommen, wo Deutschland seit über 15 Jahren Krieg führt, ist schon deutlich niedriger. Und in Mali, wo Deutschland einen knallharten Krieg gegen den Terror führt, weil man sagt, große Teile des Landes stehen unter der Kontrolle islamistischer Terroristen, da besteht nur eine Schutzquote von 2%. Also auf diese ganzen Widersprüche muss man hinweisen und es ist ein bisschen komplizierter, als einfach nur zu sagen, da, wo man Waffen hinliefert, da kommen Flüchtlinge zurück.
Und das, was die EU und insbesondere die BRD an, ja, an Außenhandel betreibt, was eben halt natürlich ein ungerechter Außenhandel ist, da die BRD viel bessere Voraussetzungen hat.
Die EU, die ganzen Handelsabkommen, Fischereiabkommen werden ja verhandelt von der EU, zum Beispiel mit den einzelnen westafrikanischen Staaten. Ne? Also das ist ein sehr, da ist nicht nur die Wirtschaft, die ungleiche Verteilung der wirtschaftlichen, ökonomischen und militärischen Macht zwischen Einzelstaaten, sondern wir haben auf der einen Seite die EU als Block, die mit einzelnen Staaten auf der anderen Seite verhandelt, die ökonomisch total verschuldet und hochgradig abhängig sind. Das Gleiche gilt ja zum Beispiel auch für Rücknahmeabkommen. Das, die neue tunesische Regierung, die mehr oder weniger aus einer Revolution hervorgegangen ist, jetzt schon wieder sich gegenüber Deutschland und der Europäischen Union bereit erklärt hat, die eigenen Staatsbürgerinnen zurückzunehmen, bei Abschiebungen zu kooperieren. Das ist im Grunde eine Entscheidung, die direkt gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung gerichtet sind. Da sieht man einfach, wie die Machtverhältnisse verteilt sind.
Es findet ja so eine expansive Politik nicht nur durch Waffenexporte statt, sondern ja auch noch, also Fluchtursachen werden ja durch vieles verursacht. Tunesien war jetzt ein Beispiel. Wie würde das global betrachtet werden?
Wir müssen einfach schauen, dass sich im Grunde um die Europäische Union, die Europäische Union hat 2003 eine Sicherheitsstrategie formuliert, die fängt an mit den Worten: Nie zuvor war Europa so wohlhabend, so sicher und so frei, glaube ich. Es gäbe in der ganzen Nachbarschaft sozusagen Friede. Und dann hat man gesagt, ja, man muss jetzt halt die Nachbarschaft nach seinem eigenen Willen noch umstrukturieren. Und letzten Endes hat es dazu geführt, dass im Grunde die ganze Nachbarschaft Europas massiv destabilisiert wurde. Wir haben einen Ring von Bürgerkriegen, Quasi-Bürgerkriegen, Stellvertreterkriegen und Diktaturen hier geschafft. Also auch, dass wir jetzt zum Beispiel in Ägypten eine der schlimmsten Militärdiktaturen weltweit haben, wo tausende Menschen, Oppositionelle, zum Tode verurteilt in den Gefängnissen sitzen, ist eben auch der Kooperation mit Deutschland und mit den USA und damit der Rückendeckung der NATO zu verdanken. Also auch über so eine Diplomatie der Anerkennung von Diktaturen einerseits, der Destabilisierung anderer Staaten wie in Syrien, Libyen und der Ukraine andererseits, hat man manchmal, ohne dass ein Schuss gefallen ist, schon eine ganz schön aggressive Außenpolitik verfolgt. Und auf der anderen Seite werden eben diese Regierungen, ich habe das viel für Westafrika untersucht, massiv unter Druck gesetzt. Diese Partnerschaftsabkommen, die Handelsabkommen, die Fischereiabkommen etc. pp. Mit der Europäischen Union zu schließen, werden da unter massiven Druck gesetzt. Letzten Endes trägt es dazu bei, dass die Bevölkerung verarmt und dass die Bevölkerung eben auch merkt, diese Regierung vertritt nicht unsere Interessen, sie vertritt internationale Interessen. Das erhöht die Möglichkeit von Aufständen, die werden dann wieder instrumentalisiert zu Bürgerkriegen, eskaliert oder eben auch zum Schauplatz von einem Krieg gegen den Terror, wodurch dann wieder autoritäre Regime stabilisiert werden. Das ist die Situation, die wir zum Beispiel in Algerien, Mauretanien, Niger, Nigeria etc. haben. Und letzten Endes auch Ägypten. Also dieser Krieg gegen den Terror, der da jetzt in Nord- und Westafrika geführt wird, der hat auch ganz fatale Auswirkungen auf die Demokratie und auch so was wie eine Rumpfsozialstaatlichkeit der dortigen Regime. Und das läuft dann oft viel mehr im Zuge von erstens diplomatischer Anerkennung, zweitens Polizei- und Militärausbildung, drittens der Stationierung. Nehmen wir Deutschland, ist jetzt in Mali sehr präsent, mehr oder weniger mit eigenen Stützpunkten. In Senegal und im Niger sind deutsche Kräfte stationiert. Und letzten Endes auch, also das Gleiche gilt dann nochmal verstärkt für Frankreich und die USA, die dort überall ihre Basen auch verstärkt Drohnenbasen aufbauen und damit mehr oder weniger auf Gedeih und Verderb auch darauf angewiesen sind, die entsprechenden Regime zu unterstützen, die ihnen da diese Basen, die Stationierungsabkommen unterzeichnet haben und das den westlichen Mächten erlauben, dort ihren Krieg gegen den Terror zu führen. Also es ist im Grunde so eine ähnliche Situation wie Russland in Syrien hat. Die haben dort halt ihre Marinebasis und wollten deshalb auf jeden Fall dieses Assad-Regime unterstützen. Ganz egal von irgendeiner Menschenrechtsbilanz. Das ist eine analoge Situation, haben wir für die USA und Frankreich in Djibouti. Also ich nenne jetzt mal nur die Drohnenbasen, die dort aufgebaut wurden in letzter Zeit. In Djibouti, in Äthiopien, in Uganda, im Tschad, in Niger, in Senegal und in Mali. Da kann man jetzt keine größeren Veränderungen des Regimes dulden. Das heißt, man unterstützt dort sich dann auch zunehmend autoritär gebärdende Regime, die dann auch wieder Fluchtursachen hervorbringen.
Also es müssten nicht nur die Waffenexporte, sondern auch die Militärkooperationen, die Militärbasen im Endeffekt, das Ganze müsste beendet werden und andererseits müsste natürlich ein gerechter Welthandel etabliert werden, damit die Perspektive besteht, dass Menschen nicht mehr fliehen müssen, weil sie gehen ja nicht freiwillig.
Ja, also das sind offensichtlich dicke Bretter, die es zu bohren gilt.
Wobei natürlich ein Stopp von Waffenexporten ein ganz, ganz kleines erstes Schrittchen vielleicht sein könnten, nur das als Alleinheilmittel geht nicht.
Ich glaube, man muss insgesamt aufhören, Außenpolitik als Interessenspolitik zu begreifen und zu betreiben. Und dann wird das mit den Rüstungsexporten auch notwendig aufhören müssen. Klar, wenn sich jetzt die ganze Europäische Union als solches entschließen würde, ganz strenge Exportrichtlinien auferlegen würden, was dann auch heißt, dass man nicht irgendwelche Milizen, die man in irgendwelchen Bürgerkriegen unterstützt, also dass man denen auch keine Waffen liefert, dann wäre das eigentlich schon mal ein ganz großer Schritt. Aber wie man an der kleinen Einschränkung schon gesehen hat, im Moment geht die Politik ganz stark dahin, sich an Stellvertreterbürgerkriegen zu beteiligen. Und da sind einfach Waffenlieferungen sozusagen eine Komponente von vielen davon. Aber es wäre ein Anfang, ja.